Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Seit heute steht die Forderung im Raum, Florian Pronold, der Gründungsdirektor der Berliner Bauakademie, sollte wegen fehlender Qualifikation abberufen werden. Das erste Thema. Außerdem erfahren Sie, womit die Kunst auf das Attentat in Halle reagiert und wie das Theater in der kurdischen Stadt Diyarbakir den Untergrund nutzt.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Von der bayerischen SPD in den Bundestag, von dort als Staatssekretär ins damals sozialdemokratisch geführte Bauministerium, Vorsitzender der Jury für das Programm zur Wiederauferstehung der Schinkelschen Bauakademie und nun ihr Gründungsdirektor. Diese Personalie des Juristen Florian Pronold irritiert noch immer, obwohl er sich im Deutschlandfunk Kultur so verteidigte.
Ich habe einfach Lust darauf, so etwas zu gestalten. Und vielleicht sollte man nicht nach den Worten urteilen, sondern dann nach den Taten.
Das lassen bis heute am frühen Abend 259 Architekten, bildende Künstler und Kunsthistoriker nicht gelten. Sie fordern in einem offenen Brief die Neubesetzung des Postens. Peter Kaczola-Schmal ist Sprecher der Initiative des offenen Briefes und Direktor des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Kritisiert wird, dass Florian Pronold die Anforderungen der Stellenausschreibung überhaupt nicht erfüllt. Was kann er nicht ausweisen?
Nun, Herr Pronold hat weder Architektur noch Kunstgeschichte studiert. Er hat keinerlei kuratorische Erfahrung. Das heißt, er hat keine Ausstellungen selber kuratiert. Er hat keine Publikationsliste vorzuweisen über das ganze Thema. Er hat bisher kein Haus geleitet. Und hat daher auch keine Berufserfahrung in diesem Gebiet. Er hat Berufserfahrung als Berufspolitiker.
Kurz und knapp gesagt, die Unterzeichner glauben, bei der Besetzung der Stelle des Gründungsdirektors wurde gemauschelt?
Das wissen wir nicht. Nur finden wir, ich rede jetzt hier als Sprecher der gesamten Gruppe, weil ich mich nicht beworben habe. Einige in der Gruppe haben sich beworben und sind deshalb befangen. Also Herr Pronold ist in diesem Falle nicht nach den Kriterien der ausgezeichneten Formulierung, die ja im Internet nachzulesen ist. Er hat diese Fachkriterien allesamt nicht erfüllt. Er muss folglich andere Kriterien erfüllt haben. Welche ist uns allerdings schleierhaft?
Florian Pronold selbst hat bei uns im Interview gesagt, messt mich mal an meinen Taten. Das ist was, was mir Spaß macht.
Das ist schön. Wir vermuten, es gäbe noch einige Personen, denen dieser Gründungsdirektorstelle Spaß machen würde. Viele in der Szene der Architekten, Ingenieure und Ausstellungsmacher hätten gerne eine kompetente Person als Partner dort sitzen, mit der man in Zukunft Projekte gemeinsam stemmen kann. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Moment, denn demnächst werden die wichtigen Entscheidungen getroffen, wohin das Projekt geht. Es gibt ja noch keinen Inhalt für dieses Haus. Das muss das Gründungsdirektorium definieren. Was wird das Ganze überhaupt? Ist es ein Ausstellungszentrum? Ist es ein Debattierzentrum? Geht es mehr in die Vergangenheit? Geht es mehr in die Zukunft? Wird das ein Ort des Diskurses werden? Was passiert dort?
Herr Schmal, dass innerhalb von kurzer Zeit sich hunderte Menschen gefunden haben, die diesen offenen Brief unterzeichnet haben, überrascht Sie das oder haben Sie damit gerechnet?
Das überrascht uns alle sehr. Wir hören auch, dass entsprechende Pressemeldungen außergewöhnlich viel gelesen wurden. Und es gibt eine große Empörung, nicht nur aus der Architektur- und Ingenieurszene, sondern es melden sich Museumsdirektoren und ehemalige Professoren und ehemalige Ausstellungsmacher der Biennale und Ähnliches.
Streitet der offene Brief jetzt in Anführungszeichen nur für einen Gründungsdirektor, der die Stellenausschreibungskriterien erfüllt, oder fürchten Sie vielmehr die Ausrichtung der Berliner Bauakademie?
Da die ganze Berliner Bauakademie noch nicht formuliert ist,
ja,
wohin
eben drum
geht die Reise, würde die Szene gerne jemand sehen, der eine Vision hat für diese Bauakademie. Und es ist nicht die Person, die das Verfahren vor kurzem noch selber geleitet hat, sondern es müsste jemand sein aus dem großen, weiten Feld des Ausstellungsmachens, den es in Deutschland und in Europa gibt, der oder die es sich zutraut, dieses Haus zu erfinden und in die Zukunft zu führen.
In dem Brief ist davon die Rede, dass es Schaden für die parlamentarische Demokratie in Deutschland gibt. So sehen die Unterzeichner ja das Auswahlverfahren. Ist an dem tatsächlich oder ist es etwas hochgegriffen? Wie groß sehen Sie das Risiko, dass die Demokratie Schaden nimmt oder aber die neue Bauakademie?
In beiden Fällen sehe ich einen potenziellen Schaden. Der Schaden für die Demokratie besteht darin, dass eine perfekt ausgeschriebene Stelle von einer großen Beratungsfirma organisiertes Verfahren vollzogen wird und alle möglichen Fachleute sich dort beworben haben und einem rigorosen Test unterworfen wurden. Aber am Ende kommt jemand raus, der das Verfahren ein Jahr vorher als Politiker geleitet hat. Das heißt, irgendwann ist in diesem Verfahren ein anderer Weg eingeschlagen worden. Wieso, weshalb, muss man die Person fragen, die dann in der Kommission saßen und diese Entscheidung getroffen haben. Es ist nicht ersichtlich, wie diese Kriterien zu dieser Person geführt haben. Da kommt man ins Staunen und fragt sich, wenn man diese Person hätte von vornherein besetzen wollen, dann hätte man ja vielleicht das ganze Verfahren darauf verzichten können und die Person einfach besetzt. Dann wäre klar gewesen, die Politik will diese Stelle für diesen Mann und jetzt wird so entschieden, fertig. Dann hätte die Fachwelt gesagt, sowas müsste doch eigentlich ausgeschrieben werden. Also denkt man jetzt, es wurde ausgeschrieben, aber merkwürdig besetzt. Und zwar so, dass man es sich nicht vorstellen kann, dass dies eine Entscheidung einer Kommission ist, wirklich nach diesen Kriterien, die uns präsentiert wurden. Deswegen möchten wir, dass das ganze Verfahren etwas transparenter und erkennbarer anhand der Kriterien noch einmal wiederholt wird.
Erwarten Sie, dass Horst Seehofer antworten wird?
Nein, aber seine Staatssekretärin Frau Bohle muss natürlich auf die Kritik reagieren, weil sie dieses Verfahren geleitet hat. Und es ist erstaunlich, dass das gleiche Bundesministerium, was unter der Leitung des früheren Staatssekretärs zum Beispiel auch die Biennalen vergibt, nämlich den deutschen Pavillon zu kuratieren, dass es da transparent und fair zugeht und sauber. Und wieso es bei diesem Falle einen anderen Weg gewählt hat. Das ist etwas, was uns allen draußen Sorge bereitet. Und das ist nicht gut für den Beginn einer neuen Institution, die noch erst gegründet werden muss.
Sagt Peter Kaczola-Schmal, Direktor des Deutschen Architekturmuseums und Unterzeichner bzw. Sprecher des offenen Briefs, in dem die Abberufung von Florian Pronold als Gründungsdirektor der Berliner Bauakademie gefordert wird. Herr Schmal, ich danke Ihnen sehr. Schönen Abend.
Danke. Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Als das 20. Jahrhundert in Sichtweite kam, wurde nicht nur das Kino erfunden, sondern auch ein neuer Beruf, der Kinoplakatmaler. Das für die Nachwelt aufgehoben gehörte, was in den ersten Jahrzehnten des Kientop mit Farbe und Pinsel geschaffen wurde, war auch den Nationalsozialisten klar. Zusammen mit besonderen Arbeiten der jungen Filmgeschichte wurden die Plakate im Krieg aus dem Reichsfilmarchiv nach Niedersachsen gebracht. Die neue Ausstellung in der Deutschen Kinemathek in Berlin zeigt nun, was davon noch übrig ist und erzählt, in den Worten von Christiane Habermals, über eine kriminalistische Recherche, die über die NS-Zeit hinausgeht.
Ja, es sind wirklich noch Seiten da, die überhaupt nicht angesenkt sind. Die müssen in irgendwelchen Packungen dazwischen gelegen haben.
Es hatte ein bisschen was von Indiana Jones, als die Filmhistoriker in das Salzbergwerk Grasleben einfuhren, um in völliger Dunkelheit zwischen Ascheresten und Salzkrusten nach den Resten des dort von den Nazis versteckten Reichsfilmarchivs zu stochern. So abenteuerlich, dass über die Suche im Salzstock bei Helmstedt selber ein Film gedreht wurde, der nun auch auf der Ausstellung gezeigt wird. Bei der ersten Grubeneinfahrt 1986 waren etwa 70 verkohlte Filmplakate gefunden worden. Weiteres Material, vor allem Reste von Zensurunterlagen und Fotos, konnten bei zwei weiteren Exkursionen 2017 und 2019 geborgen werden. Georg Simbeni, einer der beiden Kuratoren der Deutschen Kinemathek, war dabei.
Die Decken sind rußgeschwärzt von dem Brand 1945. Man sieht noch Abdrücke von Soldatenstiefeln. Und dann findet man immer wieder unterschiedlichstes Material. Und das haben wir mitgenommen und wurde zum Teil restauriert. Und jetzt können wir eine Auswahl hier präsentieren.
Brandspuren heißt die Ausstellung, mit der die Deutsche Kinemathek nun nicht nur erstmals Fotos und Dokumente sowie 22 der gefundenen, aufwendig restaurierten Filmplakate aus der Frühzeit des Films zeigt, sondern auch versucht, ein Stück Nachkriegsgeschichte zu rekonstruieren. Denn ganz klar ist nicht, was 1945 geschah. Teile des Reichsfilmarchivs, von den Nationalsozialisten 1935 gegründet, waren in den letzten Kriegsmonaten zum Schutz vor Bomben im Salzbergwerk eingelagert worden. Im Juni 1945 kam es aus ungeklärten Gründen zu einem Brand. Doch ob er gelegt wurde oder durch Zufall ausbrach und was an dort lagerndem Filmmaterial zerstört wurde, ist nicht bekannt. Klar ist nur, zuvor waren die Alliierten dort gewesen und hatten sehr vieles mitgenommen. Darunter wohl vor allem zahlreiche Wochenschauen aus der NS-Zeit. Kurator Rolf Aurich.
Sie müssen berücksichtigen, der Nürnberger Kriegsverbrecherprozess stand kurz bevor. Das war völlig klar, dass dieser Prozess geführt werden würde. Und dafür hat man natürlich belastende Materialien gesucht. Und die hat man sich auf den Filmbildern und mit den Filmtönen erhofft. Ob das was ergeben hat für die Amerikaner, das wissen wir leider nicht, obwohl wir in Amerika haben recherchieren lassen.
Die Ausstellung ist in zwei Teile gegliedert. Der erste Raum erzählt mit Dokumenten und Fotos die Geschichte des Reichsfilmarchivs, mit dem die Nationalsozialisten nicht nur deutsche Filme archivierten, sondern auch zahlreiche verbotene Filme aus dem feindlichen Ausland, zum Teil als Anschauungsmaterial für die eigene Politpropaganda sammelten. Aus einer Leihkarte ist etwa ersichtlich, dass Reichspropagandaminister Joseph Goebbels sich im Juni 1943 William Wylers Film Mrs. Miniver auslieh. In seinem Tagebuch notiert er später neidvoll: Es wird hier ein englisches Familienleben geschildert, das nur sympathisch wirken kann. Gegen die Deutschen fällt kein böses Wort, dennoch ist die antideutsche Tendenz als vollendet anzusprechen. Ich werde diesen Film den deutschen Produktionschefs vorführen, um ihnen zu zeigen, wie es gemacht werden muss. Der zweite Raum zeigt die rekonstruierten Filmplakate aus der Weimarer Zeit bis in die 40er Jahre. Und zum Teil auch die dazugehörigen Zensurunterlagen, die belegen, mit welcher Akribie von den Prüfstellen auch die Reklame für Filme kontrolliert wurde. Und zwar schon seit 1920. Viele der Filme sind heute vergessen und auch gar nicht mehr vorhanden. Schon deswegen stellt der Plakatfund einen filmhistorischen Schatz dar, erklärt Aurich.
Zu vielen Plakaten, die wir haben, müssen wir froh sein, dass wir sie haben, weil es gibt die Filme nicht. Und das ist aber ein Zustand, der ist weltweit beim Stummfilm anzutreffen. Ich meine, es sind weltweit 20% der Stummfilme überhaupt überliefert. Das muss man sich immer vor Augen halten.
So sind von einem der frühesten Filmplakate, die am Wege sterben, ein Familiendrama von 1918, weder Regisseur noch die Schauspieler überliefert. Das Plakat zeigt einen Familienvater, der sich dem Absinth hingibt, während seine Frau um den todkranken Sohn kämpft. Vom Stummfilm Das höchste Gesetz der Natur von 1916 ist aus den Akten nur erhalten, dass die Aufführung des Films für Kinder polizeilich verboten war. Die Ausstellung Brandspuren erzählt so nicht nur ein Stück Kriminalgeschichte der Filmarchäologie, sondern wirft nebenbei auch einen Blick auf das vergessene Alltagskino der Weimarer Republik. Eine lohnende kleine Ausstellung für alle, die sich für Filmgeschichte interessieren.
Brandspuren, Filmplakate aus dem Salzstock von morgen bis zum 31. Mai in der Deutschen Kinemathek am Potsdamer Platz in Berlin.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Der Nationalsozialismus führt jetzt nach München, in das NS-Dokumentationszentrum. Dort hat Nikolaus Schafhausen, der im März den Chefposten der Kunsthalle Wien verließ, weil er mit der Politik der Rechtspopulisten in der österreichischen Regierung nicht in Berührung kommen wollte, eine Ausstellung kuratiert, die unter Beweis stellt, dass Passivität und Konformismus seine Sache nicht sind. Tobias Krone über zeitgenössische Kunst im Dialog mit deutschem Faschismus.
Die Bleistiftskizzenfolgen des Künstlers Sebastian Jung, sie erinnern an Kindergartenbilder. Darauf ist der Attentäter von Halle ein ziemlich aufgeblasenes Männchen mit Wasserkopf. Das Polizeiauto ähnelt einem Holzspielzeug und wird aus einer röhrenhaften Waffe beschossen. So hat der Leipziger in Kunst umgesetzt, was der Attentäter im wirklichen Leben als Live-Video in die Welt zu schicken versuchte. Die Naivität ist genau die Strategie, mit der Sebastian Jung den Terror so unmittelbar einfangen kann und darf.
Diese Arbeit ist gänzlich unbrauchbar für rechte Propaganda, weil ich mit einem gewisserweise kindlichen, naiven, unvoreingenommenen Blick darauf gucke und dieses Unbegreifen von so einer schrecklichen Tat versuche zu thematisieren.
Diese Ego-Shooter-Zeichnungen, sie hängen neben den sachlichen Schautafeln der Dauerausstellung, die hier auf die Kontinuität braunen Terrors und Rechtsradikalismus in Deutschland hinweisen. Der 2015 eröffnete weiße Würfelbau des NS-Dokumentationszentrums, in dem sich sonst bei freiem Eintritt vor allem Schulklassen und Touristen über die Rolle Münchens vor, im und nach dem Nationalsozialismus informieren, er wird in den kommenden Monaten von bunter Gegenwartskunst bespielt. Es ist gewiss ein Wagnis, einen solchen Erinnerungsort mit teils enorm polarisierenden Werken aus aller Welt zu besetzen. Dafür konnte Direktorin Miriam Zadoff mit Nikolaus Schafhausen einen der profiliertesten Kuratoren der politischen Gegenwartskunst gewinnen. Auf der Pressekonferenz macht Schafhausen klar, dass er mit Kunst nicht nur Kunstmuseen revolutionieren will.
Wir alle müssen uns daran machen, in der Form und im Umgang unseres Verhältnisses mit Vergangenheit, und das schließt Erinnerungspolitiken mit ein, etwas ganz anderes zu entwickeln. Es geht darum, in welchem Verhältnis die Vergangenheit zur Zukunft steht, welche neuen Formen des Zugangs zur Geschichte braucht es, wenn die Lebensrealitäten der gegenwärtigen Gesellschaft immer mehr entkoppelt sind von dem, was in der Vergangenheit passiert ist.
Anders formuliert, wie gelingt es, so etwas wie Faschismus zu erklären, wenn etwa alle Zeitzeugen gestorben sind, wenn alle nur noch die Demokratie erlebt haben? Dafür spannt Schafhausen also die Kunst ein. Die mag zwar oft weder historisch noch politisch korrekt sein, aber sie eröffnet imaginäre Räume. So einen hat er zusammen mit der kanadischen Künstlerin und Tochter eines KZ-Überlebenden, Idessa Händeler, geschaffen. Und zwar in der benachbarten katholischen Kirche St. Bonifaz. In diversen Vitrinen zeigt Händeler anhand eines Kirchenmodells, eines Stadtmodells und einer Modelleisenbahn metaphorisch auf, wie die Juden der Stadt Fürth, die in der Nachbarstadt Nürnberg nicht leben, nur arbeiten durften, zur fränkischen Industrierevolution beitrugen, erläutert die Direktorin Miriam Zadoff.
Dieses Modell von Lourdes steht für Nürnberg und da hinten das kleinere Stadtmodell steht für Fürth und dazwischen eine Modelleisenbahn der Adler, die eben die erste Dampfeisenbahn in Deutschland war, die Nürnberg und Fürth miteinander verbunden hat, sodass die Fürther Juden einfacher nach Nürnberg kamen und sie haben es dann eben auch mitfinanziert.
Daneben hat Idessa Händeler das Foto ihres im KZ traumatisierten Vaters gehängt und Volkskunstbilder aus dem englischen 19. Jahrhundert, die das friedliche Miteinander des Bürgertums karikieren.
Wir wollen ja auch, dass die Leute, gerade jüngere Leute, aber nicht nur die, rausgehen mit einem Gefühl von Ermutigung und von auch so einem gewissen Empowerment. Gemeinschaft ist etwas, was man selber in die Hände nehmen muss, um es zu schaffen.
Auch um eine internationale Perspektive von Gedenkkultur will Schafhausen das NS-Dokumentationszentrum bereichern. So thematisieren mehrere Werke den Genozid an den kanadischen First Nations, bewusst provokant vor die Karte der im NS-arisierten Gebäude im Münchner Stadtgebiet gestellt. In der Abteilung der Vertreibung von Juden aus der Hauptstadt der Bewegung hat die Künstlerin Michaela Milian die Villa der Familie Mann in Taubenhäuschengröße aufgehängt. Der junge Berliner Fotograf Leon Kahane gibt in großformatigen Fotografien einen Einblick in das Shoah-Museum im französischen Drancy, dem ehemaligen Sammellager für die Pariser Juden. Gegenüber der perfekt durchgestylten Münchner Dauerausstellung wirkt das französische Pendant mit seinen an Stellwände gepinnten Fotos wie improvisiert. Doch gerade darum geht es auch in Schafhausens meisterhafter Interventionsausstellung, die allzu deutsch sortierte, didaktisch wohlproportionierte NS-Erinnerung wieder beweglich zu machen und zu durchsetzen mit Ideen aus dem Jetzt. Erst jetzt lebt dieses Museum wirklich und könnte mit seiner Buntheit tatsächlich für Orientierung in der gesellschaftlichen Gegenwart sorgen.
Tell me about yesterday, tomorrow, so heißt die Ausstellung im NS-Dokumentationszentrum München, die bis zum 30. August nächsten Jahres zu sehen ist.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Zwei Tage nach dem Einbruch im historischen Grünen Gewölbe haben die staatlichen Kunstsammlungen Dresden das Residenzschloss heute erstmals wieder geöffnet. Nur das barocke Schatzkammermuseum selbst bleibt vorerst geschlossen, sagte Generaldirektorin Marion Ackermann. Die Polizei setzt dort die Spurensicherung fort. Experten der Kunstsammlungen haben sich unterdessen einen Überblick über die Verluste und Schäden vom Montagmorgen verschafft. Demnach sind bei dem Einbruch 11 vollständige Zierstücke und Teile von zwei weiteren Schmuckobjekten entwendet worden. Dazu kamen noch einige Rockknöpfe. Die entwendeten Schmuckstücke stammen aus drei sogenannten Garnituren, die größtenteils in den 1780er Jahren für die sächsischen Könige August den Starken und August den Dritten angefertigt wurden und die insgesamt aus rund 100 Einzelteilen bestehen. Darunter ist ein besonders großer Diamant mit einem Gewicht von 49,84 Karat, zudem noch zwei weitere, größere Brillanten. Der britische Theaterregisseur Jonathan Miller ist tot. Der Star der satirischen Revue Beyond the Fringe starb im Alter von 85 Jahren an Alzheimer, wie seine Familie bekannt gab. Miller galt als eine der wichtigsten künstlerischen Persönlichkeiten Großbritanniens. In seiner Karriere war er im Theater, im Fernsehen und in der Oper zu sehen. Einige der wichtigsten britischen Institutionen der Kunst und Kultur würdigten Miller für sein Schaffen, darunter das National Theatre und die Royal Opera. Das EU-Parlament hat den Film »Gott existiert, ihr Name ist Petronia« der nordmazedonischen Regisseurin Theonas Druga-Mitevska zum Sieger des diesjährigen Lux-Filmpreises gekürt. Die Auszeichnung zeige deutlich, dass die Gleichbehandlung von Männern und Frauen die Gesellschaft weiterhin stark beschäftige, sagte die SPD-Kulturpolitikerin Petra Kammer-Ewert in Brüssel. Stefan Überbach.
Mit dem Lux-Filmpreis zeichnet das Europaparlament seit 2007 jährlich einen Film aus, der, wie es in der Ausschreibung heißt, auf besondere Weise das europäische Publikum berührt und mit Blick auf die aktuellen sozialen und politischen Herausforderungen in Europa zum Nachdenken anregt. Die drei Finalistenfilme werden in allen 24 Amtssprachen der EU untertitelt und in den 28 Mitgliedstaaten gezeigt.
Der Berliner Friedrichstadtpalast will ein Zeichen für jüdisches Leben in Deutschland setzen. Er erinnert seit heute mit einer Fahne an seine Ursprünge. Am 29. November 1919 hatte Max Reinhardt das große Schauspielhaus gegründet, aus dem später der Friedrichstadtpalast hervorging. Während des Nationalsozialismus hätten Reinhardt und Theatermacher Erik Scharell Deutschland verlassen müssen, sagte Intendant Bernd Schmidt. Die Fahne sei eine Erinnerung an die Wurzeln und ein Bekenntnis zu jüdischem Leben in Deutschland heute. In diesen Zeiten, mit Anschlägen auf eine Synagoge in Halle und Angriffen auf Rabbiner, schulde man es den Gründern, auf diese Wurzeln hinzuweisen, sagte Schmidt.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Und am Mittwoch immer mit neuen Filmen. Es ist eine Woche der großen Namen. Helen Mirren, Ian McKellen, Jennifer Lopez. Aber nicht nur das britische und US-amerikanische, auch das französische Kino präsentiert seine Stars Fanny Ardant und Daniel Auteuil. Jörg Taschmann, die schönste Zeit unseres Lebens sei die Jugend, meint der Schwarzmaler Victor. Und was macht er deshalb genau?
Also Victor, gespielt von Daniel Auteuil, der ist ehemaliger Comiczeichner, kommt noch richtig aus der analogen Welt, kann mit diesen ganzen digitalen Sachen gar nichts anfangen, lebt in einer freudlosen Ehe mit einer von Fanny Ardant gespielten Frau, die sich über ihren Mann lustig macht, weil sie sehr viel mehr mit dieser modernen Zeit irgendwas anstellen kann. Und Victor, der meckert eigentlich nur noch, ist total unzufrieden. Und dann will es der Zufall, dass es eine Firma gibt, die Zeitreisen vermittelt. Man kann zum Beispiel an den Hof von Louis XIV, man kann sagen, ich möchte noch einmal an den Tag zurück, wo ich meine Frau kennengelernt habe. Und das wird dann mit Statisten wie auf einem Filmset aufwendig inszeniert. Also für betuchte Kunden ist das überhaupt kein Problem mehr, diese Zeitreisen zu unternehmen. Und ein Regisseur namens Antoine, der managt das. Und für den war Victor mal sehr wichtig, wie ein kleiner Junge war. Also schenkt er eben diese Zeitreise. Und so, obwohl Victor natürlich weiß, in seinem ganzen Sarkasmus, das ist alles nicht echt, hier sind Techniker, hier sind Scheinwerfer, irgendwie, weil das Setting so echt wirkt und weil auch die Schauspielerin, die dann seine Frau spielt, ihn irgendwie auch bezirzt, fängt er dann an, daran glauben zu wollen. Darin besteht sozusagen der ganze Charme dieser Geschichte, der sehr viel mit Illusionen, mit Manipulation, mit dem Herstellen von Träumen einhergeht. Und ich habe den Regisseur interviewt und habe ihn so ein bisschen gefragt, was jetzt eigentlich so seine Intention war. Und er hat mir eben gesagt, dass das Kino, was er macht, so zwischen Romantik und Klarheit wandelt.
Je pense que le cinéma que je fais se balade entre le romantisme et la lucidité, entre le romantisme et parfois la peur de l'emphase, du lyrisme. Parce que je pense que le public aujourd'hui est un peu comme ça. On veut aimer et en même temps, on a vu tellement de choses, on est un peu blasé et on sait que parfois que ça marche pas. Je crois que si on adhère à l'amour qui est exposé dans mes films, c'est aussi parce qu'on sait que je ne triche pas et je peux m'en moquer moi-même.
Ja, und was sagt, ist, dass das Publikum so ein bisschen ist wie selber. Also das Publikum weiß, dass es das eigentlich lieben möchte, so eine Geschichte, also auch seine Art Kino mag, diese Mischung aus sowas Romantischem und sowas auch leicht Sarkastischem. Aber man weiß eben als Zuschauer eben auch, dass so ein Enthusiasmus nicht unbedingt immer funktioniert. Und er sagt, wer sich eben auf diesen etwas Liebe, auf dieses liebevolle Universum seiner Filme einlässt, der weiß, dass er als Regisseur eben nicht schummelt, weil er sich über sich selber lustig macht.
Ist das denn eine Geschichte, ich sag mal, alter weißer Männer, die Sie überzeugt?
Es geht nicht nur um alte weiße Männer, es gibt auch wirklich starke Frauen in dem Film, weil diese junge Schauspielerin, die Margot spielt, also die Jugendliebe inkarniert, die einst die Figur von Fanny Ardant war, die hat natürlich ein eigenes Leben. Das ist eine junge Frau, die Probleme hat, die mit diesem Regisseur übrigens zusammen ist, der das alles inszeniert und die auch gar nicht immer Illusionen sein will. Insofern spielt der Film dann eben auch damit, dass man dieses Abziehbild gar nicht sein will, was man da immer verkörpert. Also macht auch eine klare Trennung zwischen der Illusion, der Magie und der Realität. Und er erzählt eben auch sehr viel über die Realität von heute und er erzählt eben auch darüber, dass man vielleicht über so einen Trick auch wieder zurückfinden kann zueinander. Also es ist ein sehr verspielter Film, ein unwahrscheinlich origineller Film und das ist so selten heutzutage im Kino, dass man irgendetwas sieht, was man wirklich noch nie gesehen hat. Und von daher kann ich den Film wirklich wärmstens empfehlen.
Wer weiß, welche Geschäftemacher der Film auf die Idee bringt. Der österreichische Drehbuchautor Markus Schleinzer hat sich an ein aktuelles, aber historisches Thema gemacht, wie weiße Menschen im 18. Jahrhundert auf Sklaven aus Afrika schauten. Interessanterweise spielt die Geschichte von Angelo nicht in den USA, sondern in Europa.
Ja, und zwar zu Beginn des 18. Jahrhunderts, da sind eben auch Sklaven aus Afrika in Europa gelandet. Hier sind es eben kleine Jungs, so fängt der Film eben an. Junge Afrikaner, also Jungs, aber auch schon Männer, auch Frauen, werden sozusagen in einer Lagerhalle zur Schau gestellt. Dann kommt eine Contessa aus Italien, sucht sich da so einen Jungen aus, nennt den Angelo, das ist der neue Name, den sie ihm gibt. Und sie will ihrer Adelswelt beweisen, dass auch so ein in Anführungszeichen wilder Schwarzer, wenn man ihm nur die richtige Erziehung angedeihen lässt, also zum Beispiel muss er dann Blockflöte spielen und spielt dann immer diesen ganzen Herrschaften vor und alle sind so froh, dass sie so einen netten Mohren auch wieder in Anführungszeichen gefunden hat und der wurde dann wirklich immer weitergegeben, so von einem Hof an den anderen, bis er dann irgendwann mal in Österreich gelandet ist.
Also das ist eine echte Geschichte?
Das ist eine Geschichte, die hat es wirklich gegeben, also Angelo Soliman wurde der genannt auf Deutsch und der hat wirklich gelebt, von dem sind auch Briefe überliefert, aber nun ist Regisseur Markus Schleinzer, der bei Michael Haneke in die Lehre gegangen ist, keiner, der einen Historienfilm machen will, sondern er arbeitet in sehr langsamen Plansequenzen in diesem 4:3, in diesem akademischen Format, was man heute kaum noch sieht. Es ist ein sehr kühler Film, es ist ein Film, der unwahrscheinlich viele Zeitellipsen macht, es gibt unglaubliche Zeitsprünge, man muss sich da vieles selber zusammendenken oder vielleicht danach versuchen herauszubekommen, wer war diese Figur wirklich. Insofern ist das ein Film, der die viel vom Zuschauer verlangt.
Aber erklärt er denn den rassistischen Eurozentrismus oder was bleibt hängen am Ende?
Also man sieht eben schon, dass für diese sich angeblich so, die es angeblich so gut mit ihm meinen, natürlich voller rassistischer Vorurteile sind. Nämlich als er sich plötzlich eine Frau nimmt, ohne um Erlaubnis zu fragen, sind alle empört, wie er sich nur wagen könnte, sich eine weiße Frau einfach zu nehmen, die selber ein Dienstmädchen war. Also man merkt natürlich, dass er immer wieder an Grenzen stößt. Auf der einen Seite schätzt man ihn, weil er sehr gebildet ist und weil er eine gewisse Erziehung erfahren hat, aber er wird dann doch immer wieder als exotisches Prunkstück einfach nur herumgezeigt und ausgestellt.
Und dann kommt aber noch eine Liebesgeschichte dazu, habe ich eben verstanden.
Also die Liebesgeschichte ist sozusagen Teil seiner Biografie. Aber weil dieser Film eben nun alles andere als eine sinnliche Geschichte ist, sondern wirklich immer mit dieser Kühle arbeitet, mit dieser Bildstrenge, bleibt man da als Zuschauer auch so ein bisschen außen vor. Also zumindest ging mir das eben so. Der Film hat seine Momente, man kann sich das auch anschauen, aber es ist doch ein sehr akademisches Kino in gewisser Weise und auch sehr sperrig, das muss man einfach dazu sagen.
Jörg Taschmann mit seinen Filmen der Woche, Angelo und die schönste Zeit unseres Lebens.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Syrien, Iran, Irak, Türkei, das ist die große Region, in der Kurdistan liegt. Kämpfer im Norden des Landes von Bashar al-Assad halten der Welt den IS vom Hals, was die Türkei nicht abhält, sie zu bombardieren. Den türkischen Kurden im angrenzenden Anatolien wurde im Sommer die Kandare angelegt, der Bürgermeister von Diyarbakir verhaftet. Die Kulturszene ist abgetaucht, aber anders als Sie jetzt vielleicht denken. Warum? Schildert Susanne Güsten.
Volles Haus beim Theater Ahmed. Die Karten sind wie immer ausverkauft. Und das, obwohl die Aufführung im Keller stattfindet. Im Untergeschoss eines halb verfallenen Einkaufszentrums spielt das Ensemble des Stadttheaters von Diyarbakir, seit die Stadt von der türkischen Regierung unter Zwangsverwaltung gestellt und das Ensemble entlassen wurde. Von den Bühnenbildern über den Kartenverkauf bis hin zum Putzen besorgen die Profischauspieler alles selbst, um als freies Theater weiterspielen zu können. Das Publikum ist ihnen in den Keller gefolgt, so wie diese Zuschauerin, die an der improvisierten Theaterkasse ansteht.
Für uns als Kurden in diesem Land ist die Kunst immer auch politisch. Wir lassen uns nicht von unserem Theater abbringen, nur weil es jetzt keinen großen Saal mehr hat und weniger technische Möglichkeiten. Im Gegenteil, wir kommen jetzt viel öfter ins Theater als vorher, als das Ensemble noch im städtischen Theatersaal spielte. Das Theater ist uns noch wichtiger geworden, so wie Kunst überhaupt in einer solchen Lage an Bedeutung gewinnt für die Menschen.
Eine einheimische Komödie steht auf dem Spielplan, im Wechsel mit einem kurdischen Heldenepos und Shakespeare, natürlich auf Kurdisch. Das Theater Ahmed will seinem Publikum ein breit gefächertes Kulturprogramm bieten. Noch vor ein paar Jahren ging das Ensemble mit seiner kurdischen Hamlet-Inszenierung auf Tournee durch die Türkei. Doch dann brach vor 4 Jahren der Friedensprozess zwischen der PKK und dem türkischen Staat zusammen. In Diyarbakir tobten monatelang Kämpfe zwischen PKK-Milizen und der Armee. Ankara ließ die kurdischen Bürgermeister der Stadt verhaften und entsandte einen Zwangsverwalter, der das kurdische Namensschild Ahmed vom Rathaus entfernte und das kurdische Ensemble vom Stadttheater entließ. Die Truppe zog in den Keller und spielte als privates Theater weiter, bis die Kurdenpartei HDP bei den Kommunalwahlen in diesem Frühjahr mit großer Mehrheit ins Rathaus von Diyarbakir zurückgewählt wurde. Die Erleichterung war groß, erzählt die Schauspielerin Berfin Emektar.
Wir haben uns natürlich alle gefreut, nicht nur darüber, dass wir an das Theater zurückkehren konnten, sondern vor allem, dass die gewählten Kurdenvertreter ins Amt zurückkehren konnten und dass die Wähler zu ihrem Recht kamen. Denn dies ist unser Theater, vom Volk bezahlt und von uns aufgebaut. Dass das Volk es wiederbekommen hat, darüber haben wir uns gefreut.
Die Freude währte nicht lange. Schon im Sommer setzte die türkische Regierung den neu gewählten Bürgermeister wieder ab. Die Stadt wird seit August wieder von einem Zwangsverwalter regiert. Das städtische Theaterensemble musste in den Keller zurück. Für die Wähler von Diyarbakir ist die Erleichterung vom Frühjahr einer ohnmächtigen Wut gewichen, sagt eine Theaterbesucherin im Keller.
Das kann in Deutschland keiner verstehen, wie sich das anfühlt, wenn einem die Stimme geraubt wird, wie uns der Respekt vor unserem Wählerwillen verweigert wird. Das ist kein schönes Gefühl, das kann ich sagen. Wut, das ist vielleicht noch der beste Ausdruck dafür. Einfach Wut.
Schon seit 2 Wahlperioden werde der Wählerwille in Diyarbakir einfach beiseite gewischt, klagt auch der Schauspieler und Regisseur Yavuz Akkuyu, der in der Komödie die Hauptrolle spielt. Die kurdische Bevölkerung verliere inzwischen die Hoffnung auf Demokratie und Menschenrechte. Hier sehe er das Theater in der Verantwortung und wenn es noch viele Jahre im Keller spielen müsse.
Es ist Aufgabe der Kunst, die politische Hoffnungslosigkeit in ihr Gegenteil zu verwandeln. Dieses Theater ist ein Freiraum geworden, in dem die Menschen atmen können, in dem sie ihre kurdische Sprache im öffentlichen Gebrauch erleben können. Und das gibt Hoffnung. Wir müssen das weitermachen. In guten Zeiten kreativ zu sein, das ist leicht. In Zeiten wie diesen etwas zu schaffen, darauf kommt es an.
kurdisches Theater im Untergrund in der anatolischen Stadt Diyarbakir.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Fahrrad, Auto, Fahrrad. Das und in dieser Reihenfolge gibt's in dieser Kulturpresseschau. Die Zeit druckt das Foto eines Soldaten ab, der auf einem Fahrrad an einem brennenden Haus vorbeifährt. Mit der einen Hand hält er den Lenker, mit der anderen formt er das Victory-Zeichen. In der Bildunterschrift heißt es: Ein serbischer Soldat 1991 in der nach monatelangen Bombardements zerstörten kroatischen Stadt Vukova. Darunter wiederum der Text des serbischen Schriftstellers Bora Čosić. Der fragt: Warum verklärt Peter Handke Serbien? In knapp 2 Wochen wird Handke in Stockholm den Literaturnobelpreis entgegennehmen. Deshalb handket es gerade schon wieder in den Feuilletons. Čosić sagt, er selbst werde wegen seiner Meinung von Serben als Verräter bezeichnet und fühle sich in Berlin, wo er lebt, einsam. Es ist wie auf einer Insel, auf der ich, leider aus dem geistigen Abseits, mit gewichtigen Argumenten von berühmten Personen zugeballert werde, die einst das Massaker von Srebrenica geleugnet haben, so wie die jungen Männer, die in schwarzen Stiefeln durch Europa stapfen, den Holocaust leugnen, schreibt er. Er habe zu Hause aber eine Zeugin, seine Putzfrau, die fast alle männlichen Mitglieder ihrer muslimischen Familie beim Massaker von Srebrenica verloren habe. Da fällt es schwer, wie Handke Gerechtigkeit für mein Land zu fordern, wenn man ernsthaft Gerechtigkeit will. In diesem fortgesetzten Verurteilen glaube ich letztlich lieber meiner Putzfrau Habiba und den Gräbern ihrer Familie, als jenem Liebling der Weltöffentlichkeit, der seine völlig verdrehten Ansichten mit sich herumschleppt. Der Deutschen liebstes Kind ein Mörder bzw. eine Mordwaffe? Fragt Edo Rehns in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und meint das Auto. Denn Raser sind wegen Mordes verurteilt worden. Ohne Eifer ist festzuhalten, dass das Fahrzeug jetzt zumindest von Gerichten als das betrachtet wird, was es immer schon war, ein Tötungs- oder ein Mordinstrument, genauso wie ein Gewehr, ein Messer, Gift oder ein schwerer Gegenstand. Rehns weiß natürlich und schreibt das auch, dass die meisten Verkehrstoten nicht Opfer von Autofahrern sind, die Menschen gezielt umbringen wollten. Vor Gericht ist dabei aber weniger die sogenannte Heimtücke oder ein niedriger Beweggrund ausschlaggebend, als vielmehr der Gebrauch eines gemeingefährlichen Mittels, eines Kraftfahrzeugs also. Langfristig könne sich so der gesellschaftliche Blick auf das Auto ändern, vermutet Rehns und fragt gewagt: Wird es hier, analog zu Amerika, das sich über den Schusswaffengebrauch regelmäßig die Haare rauft, ohne dass sich etwas änderte, dann bald Diskussionen geben, Autofahren als deutscher Freiheitsmythos? Warum lässt man es immer noch zu, dass jeder Bürger so leicht an ein Auto kommt? Was muss denn noch alles passieren? Nach so viel Auto zum Schluss noch etwas Fahrrad. Auf dem Fahrrad gestern fiel mir das Wort Erschließungsdisziplin ein, schreibt die Philosophin Donata Schöller in der Neuen Zürcher Zeitung. Sie hofft, mit menschlichen Erschließungskompetenzen zum Beispiel festgefahrene Diskurse aufzubrechen. Klingt sehr theoretisch, ist aber eine handfeste Kritik an den Geisteswissenschaften im Allgemeinen und der Philosophie im Besonderen, wo Menschen Ideen meist nur noch nachdenken oder sich hinter ihnen verschanzen. Selbstkritisch schreibt Schöller: Wir müssen feststellen, dass gerade unsere langjährige Forschungspraxis einer freien Nachdenklichkeit und einem überraschenden, weiterführenden Austausch im Weg steht. Der philosophische Profi scheint sich die eigene Unfreiheit mühsam zu erarbeiten.
Tobias Wenzel mit seiner Kulturpresseschau. Gabe wird gewünscht. Gute Nacht.